oftmals halten es ja auch die Eltern für einen blöden Tick, wo sie wollen, das soll jetzt mal bitte aufhören. Also haben sie da irgendwie so eine Pille am besten und dann geht das bitte weg und das Kind ist wieder normal.
Hallo und herzlich willkommen beim Ich und Wir Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Da habt ihr gerade die Karin gehört. Sie ist heute unser Gast und es geht um Essstörungen. Ich bin Julina Ledl.
Und ich bin Lukas Linder. Hallo. Und ja, hallo Karin.
Ja, grüß euch. Schön, dass ich da sein darf.
Eigentlicher Dr. Karin Sylvester. Du bist systemische Therapeutin in eigener Praxis. Du bist im Therapienetz Essstörungen und du beschäftigst dich bei SOS Kinderdorf im Rahmen der Kinderrechte auch mit Gesundheit, sowohl der psychischen als auch der physischen Gesundheit bei Kinder und Jugendlichen.
Bevor wir dann direkt in das Thema starten, möchte ich noch eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Wenn du da draußen merkst, dass es dir nicht gut geht beim Zuhören oder so, dann pass auf jeden Fall auf dich auf und schalte lieber ab oder höre zu einem anderen Zeitpunkt dann weiter. Ich möchte hier auch direkt dann auf Beratungsstellen verweisen, die wir in die Shownotes gepackt haben. Da kannst du dich immer hinwenden und dir Hilfe holen. Karin, die meisten denken bei Essstörungen, finde ich, immer direkt an Magersucht. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Arten von Essstörungen. Was gibt es denn da so?
Also wir unterscheiden klassischerweise drei große Gruppen der Essstörungen. Und zwar die Magersucht, also die Anorexie, die Bulimie, das ist die sogenannte Essbrechsucht, und die Binge-Eating-Disorder, also das ist ein Essattacken überwiegend. Aber im Grunde kann man sagen, es ist alles absolut das Gleiche, nur sie sehen halt im Ergebnis anders aus, aber es sind alles psychosomatische Erkrankungen. Sogar eine der ernstzunehmendsten Jugenderkrankungen mit der höchsten Sterblichkeitsrate. Ja, das sind tatsächlich die Essstörungen. Es wird immer so lapidar irgendwie mit Essen in Verbindung gebracht, aber eine Essstörung hat nichts mit Essen zu tun. Es dreht sich alles drumherum, aber es ist eine psychosomatische Erkrankung, eine schwere Erkrankung der Seele, die sehr, sehr viel Leid verursacht.
Da steigen wir auch noch voll rein in das Thema. Vielleicht mal so ein paar Basics, die wir so ein bisschen mal abfrühstücken, sage ich mal. Was ist denn die häufigste Form von Essstörungen?
Also die Bulimie ist die häufigste Form von Essstörung, die auftritt, die auch sehr, sehr lange verborgen sein kann. Ist übrigens auch die Form der Essstörung, die am häufigsten bei Männern auch auftritt. Also das ist keine Erkrankung, die nur von Frauen besetzt ist. Also Männer und Frauen können Essstörungen bekommen. Und die Bulimie zeichnet sich eben dadurch aus, dass bei innerem Druck, Stress, Sorgen es zu Essattacken kommt. Und diese Essattacken werden dann ausgeglichen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Das kann das klassische Erbrechen sein, ist aber gar nicht das Häufigste. Das kann einfach auch mit Sport oder Ähnlichem kompensiert werden.
Kann man das denn so richtig klar voneinander trennen, die Essstörungen, oder gibt es da oft auch Überschneidungen?
Die Essstörungen sind ganz klar diagnostiziert nach ganz klaren Kriterien. Was aber natürlich ist, dass diese Erkrankungen, weil sie im Prinzip die gleiche Ursache haben, ineinander übergehen können. Also aus einer Magersucht, wo jemand wirklich sehr in diesem Hungerregime gelebt hat, kann es dann irgendwann kippen und kann es in eine Bulimie rutschen. Und ich kenne auch Patientinnen und Patienten, die aus einer Magersucht in eine Binge-Eating-Disorder gekippt sind und zum Schluss schweres Übergewicht hatten und umgekehrt. Also das ist so ein Kontinuum, auf dem sich's bewegt.
Bis man dann halt hoffentlich wieder zu einem Punkt kommt, wo man ein normales Verhältnis zum Essen hat und...
Ja, das Essen ist ein Symptom und das natürlich, das ist ein Therapieziel, aber eigentlich geht's um die großen Lebensthemen, bis man eigentlich innerlich aufgeräumt hat und sich Themen angeschaut hat, die großen Themen, die so zum Erwachsensein und zum Leben gehören, und wenn die in Ordnung kommen, dann wird's eigentlich erst richtig gut. Und so den schlimmsten Satz, den man zu jemandem sagen kann, der gerade in Therapie ist oder der sich gerade helfen lässt, ist: jetzt siehst du aber wieder gut aus. Also ich glaube, vor diesem Satz haben alle am allermeisten Angst, dass man denken könnte, jetzt hat wieder jemand ein normales Gewicht und jetzt geht's ihm wieder gut. Und das ist oftmals auch ein Satz, weshalb Patienten sagen, ich lasse mir nicht helfen, weil das wollen sie nie hören, weil sie sich da so missverstanden fühlen.
Bei der Bulimie ist es ja so, dass es auch Jungen haben können. Gibt es auch eine Essstörung, die vor allem bei Mädchen auftritt?
Die Magersucht ist bei Mädchen etwas häufiger als bei Jungen. Früher war das eine ganz große Dunkelziffer. Da nahm man ja auch an, dass es überhaupt keine Männer gibt, die das haben könnten. Das ist auch eine sehr alte Erkrankung. Also die wurde im 18. Jahrhundert ja schon erstmals diagnostiziert. Und da sprach man damals von den hysterischen Mädchen. Heute weiß man natürlich, dass es auch Männer haben können. Aber natürlich durch diese Schönheitsvorbilder, die ja alle sehr ans Androgyne gehen. Twiggy war so mal ein Vorbild in den 68er, 69er Jahren. Twiggy, das Ästchen, die dünnste und bestbezahlteste Bohnenstange der Welt, hat man sie genannt, hat ja plötzlich so eine androgyne männliche Figur bekommen, wo man weg ist von den typisch weiblichen Kurven. Und dieses Schönheitsideal hat sich seitdem eben ganz stark gehalten und Männer waren immer eher verschont. Das war eigentlich immer das Schönheitsideal gleich, wobei das jetzt ja auch gerade umschlägt und Männer nur noch Muskeln haben müssen und die jetzt ja auch in so ein Schönheitsideal gepresst werden. Also das kommt jetzt im Prinzip nur 20, 30 Jahre später, womit Frauen schon immer konfrontiert waren.
Stichwort Schönheitsideale. Welche Rolle spielt denn jetzt zum Beispiel Social Media oder Shows wie Germany's Next Topmodel?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil es gibt ja immer so die Idee, eine Show wie Topmodel oder sowas könnte eine Essstörung verursachen. Mhm. Nein, tut sie nichts. Aha. Aber, jetzt kommt das Aber. Man unterscheidet bei den Essstörungen sehr stark nach den Ursachen und den Auslösern. Es kann selbstverständlich ein Auslöser sein, und zwar für die Personen, die jungen Menschen, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben. Und wir sprechen bei der Erkrankung tatsächlich von der Entstehungszeit so im Kleinkindalter. Also im Prinzip Kinder werden schon mit 3, 4 Jahren in Anführungsstrichen auffällig, ohne symptomatisch zu sein, weil die sich zum Beispiel sehr überanpassen und das Gefühl haben, man darf gar keine eigene Meinung haben, die sich immer danach richten, dass sie gemocht werden. Und so jemand ist natürlich von so einem Schönheitsideal nochmal ganz anders angefasst als jemand, der sagt, ich finde mich eigentlich total okay und es aber auch wirklich so spürt und auch die Verstärkung von zu Hause bekommt. Aber Kinder, die das Gefühl haben, ich muss anderen gefallen, damit ich ein Recht habe, in der Gruppe zu sein, zu leben, was auch immer, die sind natürlich anfällig, dass ihnen jemand sagt, mach so und mach so und dann bist du gemocht. Und das ist ein ganz häufiger Satz, den ich von meinen Patientinnen oft höre, die sagen, ja, ich hatte so die Idee, wenn ich dünn bin, dann wird mein Leben besser, dann bin ich glücklich. Diesen Punkt kann man nicht erreichen, weil sich herunterhungern und eine Essstörung zu haben, führt eher dazu, dass man das Gefühl hat, ich schaue den anderen beim Leben zu, ich gehöre überhaupt nicht mehr dazu, aber hat nichts mit diesem inneren Glück zu tun, das sich dann doch jeder wünscht.
Es gibt also diese Auslöser und Ursachen und gibt es da dann wirklich so ganz typische Persönlichkeitsstrukturen oder Merkmale? Also eben, wenn man zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl hat, wenig Selbstbewusstsein, sich oft vergleicht, was gibt es da noch für Strukturen?
Das mit dem Selbstbewusstsein ist gerade ganz interessant, denn sehr häufig sind es junge Menschen, von denen man denkt, wahnsinniges Selbstbewusstsein. Also, dass die voll extrovertiert nach außen gehen, also ich weiß nicht, wie viele meiner Patientinnen Schülersprecher waren, vorne dran sind, sozial engagiert sind, gut in der Schule. Was da zugrunde liegt, ist oftmals so ein Glaubenssatz, wenn ich leiste, werde ich geliebt. Also hohes Leistungsanspruch, hoher Anspruch an sich aus Perfektionismus, was häufig auch in der Familie vorkommt, eben Leistungsdenken und nicht nur in schulischen Noten, das kann auch sowas sein, ist mein Kind hübscher als die anderen? Steht mein Kind in der Zeitung, auf der Bühne? Also dass man mit dem Kind so ein bisschen die eigenen nicht erfüllten Wünsche, die vielleicht manchmal Eltern haben, überträgt und das Kind es dann machen lässt. Und wenig Kritikfähigkeit hat oft auch mit dem Elternhaus zu tun, dass da immer so eine Harmoniesoße über alles gekippt wird. Also dass es nicht mal so einen echten Streit geben darf. Und ein Streit ist ja auch mal was ganz Bereinigendes, was Gutes. Ich verteidige hier meine Grenzen und entschuldige mich aber auch, wenn ich eine andere Grenze überrannt habe. So, und wenn das jetzt eben nicht gegeben ist und man das Gefühl hat, jede Kritik, die man bekommt, ist sozusagen eine Kritik an der Person und nicht an meinem Verhalten. Also sozusagen das ist der große Unterschied wegen, du bist ein Arsch oder du verhältst dich wie ein Arsch. Und sehr häufig nehmen die Patienten dann das als immer als persönliche Kritik und fühlen sich sofort abgewertet. hat auch, dass sie sich dann irgendwann aber auch zurückziehen und die so zwei Leben führen. Also eines, dieses Öffentliche und dann das Innere, das aber eigentlich sehr schüchtern und zurückgezogen ist und eigentlich mit der Welt so gar nicht zurechtkommt, das dann aber wahnsinnig verteidigen muss und nach außen geht, damit es ja keiner merkt.
Und warum entwickeln dann solche Menschen so eine Störung in Bezug auf Essen? Es gibt ja auch noch andere psychische Störungen, die man entwickeln kann. Warum spielt dann Essen da so eine Rolle?
Ja, hast du eine Idee dazu?
Naja, man sagt ja immer so, alles in sich reinfressen.
Ja.
Das gibt ja diesen Spruch. Kann ich mir jetzt vorstellen, dass man vielleicht unausgesprochene Emotionen, Wünsche, Hoffnungen, Dinge einfach in sich reinfrisst oder Probleme in sich reinfrisst.
Schön hätte ich es fast nicht sagen können, okay. Ja, genau. Also das ist auch dieses alte psychosomatische Wissen. Also wenn ich Psychosomatik in Klassen erkläre, dann sage ich mal so, das ist das Fieber der Seele. Also weil wenn wir äußerlich so das krank sind, also somatisch krank sind, dann haben wir sofort ein Konzept, was muss ich jetzt machen. Aber wenn unsere Seele erkrankt, dann hat die über das Gefühl erstmal so eine Ausdruckmöglichkeit. Und wenn das nicht reicht, holt sich's den Körper zu Hilfe. Und da gibt's ja so viele somatische Ausdrücke, wenn es lastet mir auf der Seele, schneidet mir die Luft ab und muss es eben auch in sich hineinfressen. Und natürlich, weil wir von Kindesbeinen an wissen, was Essen ist. Essen kann ja auch eine Belohnung sein, ein Trost sein und so weiter. Und da bin ich auch beim Thema, was Eltern vielleicht auch früh wissen sollten. Also ein Kind, das klein ist und weint, das kann so viele unterschiedliche Gründe haben, warum ein Kind jetzt weint. Und wenn es dann immer aber sozusagen den Schnuller oder das Fläschchen bekommt, dann bekommt das Kind für jedes Bedürfnis, das es hat, immer die gleiche Antwort: Essen. Und statt mal, ach, ihm ist langweilig, ihm ist zu kalt, ihm ist zu warm, ihm zu viel Bespaßung, was auch immer. Und das ist dann etwas, wenn man merkt, ich komme unter Stress, ich brauche jetzt was, dass es mir wieder gut geht, also ich brauche jetzt eine kleine Dopaminausschüttung, dann ist dann die erste Reaktion, ich greife zum Essen, weil ich weiß, das beruhigt mich oder ist mit Emotionen verbunden und oder weil die Oma dann immer dieses Lieblingsessen gekocht hat oder, also weil Essen hat ja eine große Funktion darüber hinaus und deswegen ist es ja naheliegend und ist natürlich auch ein mächtiges Mittel. Also ich meine, der Hungerstreik ist bis heute einfach ein Machtmittel, was natürlich jemand, der eine Essstörung hat, nicht bewusst kalkuliert, aber natürlich dann in so eine Position auch rutschen kann, dass es eigentlich der letzte Teil eines Lebens sein kann, wo man noch so Autonomie verspürt. Von wegen, meine Eltern können mir alles über mich bestimmen, aber sie können mir sozusagen kein Essen einflößen in dem Sinne.
Ich habe mal gehört, dass man zum Beispiel auch eine Wahrnehmungsstörung hat, in dem Sinne, dass man sich halt im Spiegel sieht und komplett anders wahrnimmt, als man eigentlich ist.
Das ist so tatsächlich ein Diagnosekriterium der Magersucht. Das ist die Körperschemastörung. Und wenn jemand eine Essstörung hat und sie ins Untergewicht gerät, ich weiß nicht, warum die Natur das so eingerichtet hat. Das ist echt eine ziemliche Panne, wenn man so will, weil die sind eh schon extrem untergewichtig und sehen sich an und sehen sich tatsächlich dick. Das tritt sehr häufig auf. Und es ist dann kein Fishing for Compliments, wenn die sagen, ich bin nur so fett. Das ist dann wirklich so empfunden und mit der Kontrolle, ja, das ist ein spannendes Thema, weil die Patienten haben so das Gefühl, ihnen entgleitet ihr Leben. Also gerade in so Übergangssituationen, Pubertät, man wird erwachsen, man bekommt Busen oder man wechselt die Schule oder die Eltern lassen sich scheiden. Und das sind so viele Emotionen, die gerade so überrollen. Und es ist so unübersichtlich. Und dann ist es so einfach zu sagen, okay, das ist mein Ziel, das Schönheitsideal, das esse ich, das wiege ich. Und schon hat man sein Leben kontrolliert. Und das kann dann im Kopf wirklich so zu 100% der Gedanken Leistung einnehmen, dass sie nichts mehr anderes denken können und sich nur noch mit Essen, Nicht-Essen beschäftigen. Und natürlich bringt es erstmal so eine Pseudokontrolle ins Leben. Ich habe mein Leben im Griff. Und das gibt denen so viel Halt und Sicherheit. Und deswegen würde ich auch sagen, ist so eine Essstörung erstmal so eine Pseudolösung, die jemand angestrebt hat und für sich gefunden hat. Und das ist ja eigentlich mal wieder eine erlebte Selbstwirksamkeit. Deswegen, ich habe Einfluss auf mein Leben, ich kann was verändern. Und es ist ja erstmal eine ganz wichtige und tolle Erkenntnis. Jetzt ist es nur so tragisch, dass diese Lösung einfach auch tödlich ausgehen kann oder chronifiziert enden kann. Und das ist so, was ich in der Therapie sehr aufpasse, dass ich sage, das ist aber auch, man muss diese Leistung auch mal würdigen. Diese Erkrankung ist ja auch eine Chance und der Versuch, was besser zu machen in seinem Leben. Und jetzt muss man das nur wieder revidieren und sagen, ja, trag's nicht übers Essen aus. Wir gehen weg vom Essen. Na klar musst du wieder essen lernen, aber auf der anderen Seite, jetzt schauen wir mal deine Themen wirklich an. Wie geht's dir mit Leistung? Wie geht's dir in der Familie? Wie geht's dir mit Kritik? Wie geht's dir mit Gleichaltrigen? Also die ganzen Themen, die eigentlich dazu geführt haben.
Ja, krass, also es ist doch eigentlich eher dann so eine Krankheit, in die man sich zurückzieht, um andere Probleme einfach so ein bisschen unter den Tisch zu kehren irgendwie.
Genau, großartig davon, sich selbst abzulenken. Und es ist auch so, dass die Hirnleistung sich einschränkt. Wir sprechen davon, dass die ein dichotomes Denken, also ein ganz starkes Schwarz-Weiß-Denken haben. Die können die Zwischentöne nicht mehr wahrnehmen. Also es gibt nur ein ganz super und ein Hundsmiserabel. Und so diese vielen Abstufungen dazwischen werden ausgeblendet. Und weil du das gerade gesagt hast, welche Erkrankungen dazugehören, ja, natürlich jemand, der die ganze Zeit so kontrolliert ist oder auch nicht ist oder Essattacken hat und den ganzen Tag einfach nur damit ausrichtet, sein Symptom zu leben, der rutscht irgendwann auch in eine Depression, auch mit Untergewicht. Es geht, gehen Depressionen einher. Es kann zu Kontrollstörungen, Zwangsstörungen kommen, Angststörungen, zu sozialen Phobien. Also das kann sozusagen immer noch ein Schrittchen weitergeben. Das heißt, je länger man sich Zeit lässt und in der Krankheit versinkt, ohne dass man Hilfe bekommt, desto mehr Erkrankungen können sich da ansammeln, bis man das Haus nicht mehr verlässt und nur noch Angst vorm Leben hat.
Naja, aber die Betroffenen, die denken ja schon, boah, jetzt habe ich alles im Griff.
Ja, genau. Also sagen, sie klammern sich an diese Rettung, die sie sich gezimmert haben, weil sie oft Angst haben. Wenn ich das jetzt wieder aufgebe, dann rutsche ich ihnen wieder in meine alte Situation, wo sie Mobbing vielleicht erfahren haben, wo sie die Gefühle wahrnehmen mussten, weil das ist ja der eigentliche Kniff an der Sache. Wer so lebt, nimmt seine Gefühle gar nicht mehr wirklich differenziert wahr. Man kann damit die Gefühle abschalten. Und deswegen sagen viele, dass meine Essstörung ist meine verlässlichste Freundin, mein verlässlichster Freund. Den gebe ich nicht her. Und auch wenn jemand merkt, irgendwie ist es nicht so ganz richtig, ist die Angst wahnsinnig groß, weil man nicht weiß, was kommt denn danach. Also wirklich so dieses, ich beschreibe es immer so, also es ist für Patienten manchmal so, man ist in einem ganz, ganz dunklen Raum und man sagt, ey, ich habe da hinten noch die Klinke in der Hand, die Klinke zu meiner Essstörung. Und wenn ich die jetzt aber loslasse, ich weiß ja nicht, was hier im Zimmer ist. Und auf der anderen Seite ruft jemand, hey, komm her, da ist Hilfe, da geht's weiter. Und diese drei Schritte durch die Dunkelheit zu gehen und zu vertrauen, dass man da nicht abstürzt, dass da nichts passiert. Also das ist ein ganz, ganz furchtbarer Zustand, der aber so kaschiert wird nach außen.
Ich frage mich manchmal so, sind das Menschen, die vielleicht schon ein total schlechtes Elternhaus in Anführungsstrichen haben, die vielleicht schon mit Problemen von Eltern überschüttet worden sind, oder können das auch Menschen sein, die vielleicht auch aus einem sehr guten Elternhaus kommen?
Das ist sogar eine Mehrzahl.
Okay. Ja. Mhm. Ist das, kann man da genau sagen, warum das vielleicht so ist? Oder?
Ja, das sind einfach Familien, wo es sehr stark um Leistung geht, wo nicht viel über Emotionen gesprochen wird, wo Kinder sehr, sehr früh sozusagen in die Selbstständigkeit geraten, auf sich selbst aufpassen müssen, die auch wenig so Grenzen gesetzt bekommen haben. Also manchmal auch aus Überforderung der Eltern, weil die vielleicht gerade selber auf einem Karrieretrip sind und gar nicht sich so die abends die Kraft haben, sich mit dem Kind auseinanderzusetzen und vielleicht auch vieles über materielle Güter wieder gut machen, die oftmals einfach auch in Kreisen unterwegs sind, wo dieses Schönheitsideal ganz besonders ausgeprägt ist. Es gibt da, also ich habe viele Patientinnen, die sagen, na ja, mein Vater hat schon öfter mal sowas fallen lassen, ich mag keine dicken Frauen. Und ein Kind will geliebt werden und hat natürlich auch die Idee, ich werde eine Frau. Mein Papa mag keine dicken Frauen und was immer er damit meint, haben Kinder dann die Angst, was wird denn mit mir, wenn ich zunehme? Solche Bemerkungen über Körper, über Äußerlichkeiten sind ganz, ganz furchtbar und nehmen sich Kinder einfach auch sehr zu Herzen und sollten eigentlich nicht fallen, also dass man jemanden bewertet über die Körperlichkeit. Also, und es ist einfach auch oft so Familien, die aus unterschiedlichen Gründen belastet sind und wo oftmals auch die Ehe der Eltern nicht besonders intakt ist. Also dass Kinder auf so einer Elternebene rutschen und das Gefühl haben, ich muss die Familie retten, oder wenn ich ein super angepasstes Kind bin, dann verstehen sich meine Eltern schon wieder oder unerfüllte Wünsche der Eltern werden aus dem Kind ausgelebt. Also das sind schon so Themen, die in diesen Familien eine große Rolle spielen, weshalb wir auch sehr den systemischen Ansatz wählen, weil wir sagen, eigentlich ist derjenige, der erkrankt ist, nur der Symptomträger. Eigentlich ist die ganze Familie hat ein Thema und das muss man sich eigentlich gemeinsam anschauen. Die Eltern sehen das in aller Regel nicht so, weil sie eine wahnsinnige Angst haben. Angst vor dem Satz, ihr seid schuld. Was aber Unsinn ist, natürlich, sie tragen eine Verantwortung, selbstverständlich. Also jeder, der Kinder hat, trägt Verantwortung. Aber mit Schuld kommt man da nicht weiter, meines Erachtens. Aber eine Verantwortung kann man ja nehmen und sagen, okay, ich habe das damals so und so gemacht und gedacht und ist dir nicht gut gegangen damit? Wie lösen wir es jetzt? Also sozusagen, man kann ja jetzt immer noch ein System verändern, aber das ist wahnsinnig schwierig, da an Familien ranzukommen.
Du bist ja auch Therapeutin und beschäftigst dich daher mit vielen Betroffenen mit Essstörungen. Vielleicht hast du ja so ein paar Geschichten oder Punkte, die sich immer wieder finden bei Personen mit Essstörungen.
Also so eine ganz häufige Einstiegsgeschichte ist, ich war in der Grundschule immer so ein bisschen dicklich und dann habe ich immer so getan, als würde es mir nichts ausmachen und habe den Klassenclown gegeben. Dann kam ich in die Pubertät und habe dann festgestellt, alle haben jetzt irgendwie einen Freund und ich komme mit meinem Körper nicht klar. Und dann hatte ich die Idee, nimm doch mal ein bisschen ab, mach doch mal eine Diät, dann wirst du bestimmt glücklich. Und dann kamen die Komplimente der Eltern, ganz grauenhaft, und die Komplimente der Lehrer, auch das gibt's. Und dann kommen die Komplimente der Klassenkameraden und denk mir, Ziel erreicht. So, dann geht's aber weiter, die große Angst, jetzt könnte ich ja, wenn ich wieder normal esse, nehme ich wieder zu. Also nehme ich lieber noch mal weiter ab, damit ich dann, wenn ich wieder normal esse, wieder bei dem Gewicht lande und nicht wieder beim alten Gewicht bin. So. Und das ist dieser tödliche Teufelskreis. Der ist nicht, also ohne therapeutische Hilfe nicht zu durchbrechen, weil dieses Spiel, das gerät irgendwann außer Kontrolle und kann dann, wie gesagt, eben auch in eine Bulimie kippen. Und das ist sozusagen dieser häufigste Einstieg. Und dann ist eben so die therapeutische Frage, naja, weshalb warst du denn vielleicht als Kind pummelig? Und manchmal kommt dann raus, das hatte ich neulich bei einer Patientin gesagt, Mensch, wollen wir uns mal gemeinsam so Kinderbilder anschauen? Und sagt, ja, sie bringt was mit. Und dann schaute ich mir diese Bilder an und dachte, ein entzückendes, vollkommen normalgewichtiges kleines Kind. Und Kinder sind ja schon manchmal, wenn die wachsen, haben die ja manchmal kurzen Bauch und dann wachsen sie wieder 2 Zentimeter und dann sind sie da wieder gestreckt. Also das ist ja, Kinder sind ja nicht so proportioniert wie Erwachsene.
Ein bisschen Babyspeck halt, ne?
Ja, nee, genau, also so völlig normal.
Streckt aber sich
so,
ja noch alles.
Genau, und völlig im Rahmen, eine total normale Entwicklung. Und gesagt, ja, wie kommt es jetzt mit diesem Dicksein? Und sie fand immer, ja, meine Mutter hat mir das immer gesagt. Und dann kommt raus, ja, die Mutter hat aber eigentlich selber eine Essstörung und wollte ihr Kind davor bewahren, dass es jemals Probleme im Essen hat. Deswegen hat es so knapp gehalten, dass plötzlich ein Essen zum Riesenthema wurde. Also sehr häufig gibt es da auch andere Essstörungen in der Familie. Das kommt dann sehr häufig auf. Oder es kommt auch auf, dass manchmal auch ein tatsächliches Übergewicht in der Kindheit zustande kommt, weil Kinder aus Angst gegessen haben, aus Scham gegessen haben, traurig waren, sich ein Süßigkeitenlager angelegt haben und dann halt ja vor sich hingefuttert haben vom Fernseher, weil sie auch alleine waren. Also das sind häufig so häufige Einstiegsgeschichten. Oder eben wenn es älter ist, so mit 12, 13, 14, so eine erste Zurückweisung von jemanden. Und wenn sie es dann anfangen, am Gewicht festzumachen, ja, dann ist schon die Diät, ist dann schon die Einstiegsdroge. Also wer eine Diät beim Normalgewicht macht, das ist eine Hochrisikogruppe überhaupt für eine Essstörung.
Wissen denn Betroffene selber, wenn sie zu dir kommen, dass sie eine Essstörung haben? Oder muss man sie da irgendwie erst ranführen an die Diagnose? Mhm. Wie ist das?
Ja, unbedingt. Also die meisten ahnen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Manchmal ist es auch die Initiative der Eltern, die sagen, Kind, du musst jetzt was machen. Und dann stellt das Kind die Krallen auf und sagt, jetzt erst recht nicht. Und das ist dann eine ganz schwierige Situation, weil letztendlich so eine Therapie erst dann gut funktioniert, wenn man selber sagt, ich brauche Hilfe. Und deswegen, wenn jemand schon mal bei mir sitzt, das ist dann schon mal ganz großartig. Und wenn wir dann nicht gleich übers Essen reden wollen, was ja auch nicht sozusagen, dass er nur das Symptom ist, und ich erst mal sozusagen so ein Krankheitsmodell anbiete, was denn eigentlich eine Essstörung ist. Dann mache ich im Prinzip erstmal so eine Aufklärung und irgendwann kommen die schon dann so rein und sagen, ja, vielleicht trifft das auf mich schon zu. Also viele ahnen das, viele ahnen, wollen es aber nicht wahrhaben und sagen, ich schaffe das selber, ich mache doch nur eine Diät, ich habe doch alles im Griff, und brauchen eigentlich so einen Prozess, dass sie so verstehen, dass es eine Krankheit ist. Oftmals halten es ja auch die Eltern für einen blöden Tick, wo sie wollen, das soll jetzt mal bitte aufhören. Also haben sie da irgendwie so eine Pille am besten und dann geht das bitte weg und das Kind ist wieder normal. Also so eine Anspruchshaltung gibt es auch häufig von Eltern oder auch von Lehrern und so einfach ist es halt nicht. Und wenn man eben sagt, ja, du hast da jetzt für dich was gefunden, was dir hilft, das ist schon mal super, aber jetzt gucken wir doch mal, was es vielleicht noch gibt, dass du diese wahnsinnige Anstrengung loslassen kannst.
Ich habe mal von einem Fall gehört, da wurde eine Essstörung diagnostiziert und die Person hat sich erstmal darüber gefreut, über die Diagnose, weil bescheinigt worden ist, hey, ich bin ja jetzt bescheinigt dünn. Wie würdest du damit umgehen, also wenn du das hörst?
Ja, viele brauchen die Absolution. Es gibt was ganz Schlimmes, dass auch durch mediale Bilder so vermittelt wird, man hat erst dann eine Essstörung, wenn man skeletös aussieht, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Also ganz ehrlich, die ganzen Teenie-Mode-Label in den unteren Hosengrößen, die passen letztlich nur dann, wenn man ein Untergewicht hat. Ich möchte nicht jedes Untergewicht gleich eine Essstörung nennen. Und ja, und es ist natürlich sozusagen eine Adelung, wenn man sagt, du bist jetzt dünn genug, weil vieles Gefühl haben, ich bin nicht dünn genug, rufen an, ich glaube, ich habe es noch gar nicht verdient, Hilfe zu bekommen. Und es ist auch sehr häufig so unter Patienten in Kliniken vollen Wettbewerb. Wer ist am dünnsten, wer nimmt am langsamsten Zug? Also das ist so ein Statussymbol.
Also es ist ja echt krass, dass das dann auch untereinander so dann irgendwie krass verglichen wird und so. Mit welchen Gefühlen kommen die Betroffenen noch in die Therapie?
Schuld, Scham, Verzweiflung, Angst. Also viele schämen sich auch dafür und sagen, ich darf das doch gar nicht laut aussprechen, wenn ich ihnen erzähle, was, wie mein Alltag zu Hause geht, da fallen sie vom Stuhl und fühlen sich so in ihrer ganzen Person als minderwertig.
Was macht man denn am besten, wenn ich jetzt mal an ein Umfeld denke, in dem man unterwegs ist, Freunde, Familie, man beobachtet vielleicht eine Person, bei der man vermutet, boah, da könnte vielleicht eine Essstörung sein. Wie gehe ich mit der Situation um?
Ich fange mal an, was man am besten überhaupt nicht tut, nämlich darauf die Pseudodiagnose, du hast doch bestimmt eine Essstörung stellen. Man kann aber sagen, du, ich mache mir Sorgen um dich. Du ziehst dich zurück, ich vermisse dein Lachen, ich habe das Gefühl, dir geht's gerade nicht gut, wollen wir mal reden. Und auch weg von diesen ganzen Symptomsachen. Also manche haben dann so einen Fütterreflex. Schau mal, ist doch so lecker oder willst du nicht mal probieren? Und das ist natürlich, was noch mehr Rückzug produziert. Weil diesen Situationen, Esssituationen, ist es Maximalstress für jemand mit einer Essstörung. Und was ich mal einen ganz guten Weg finde, man sagt, du, ich hab da so einen Podcast gehört oder ich habe ein Buch gelesen, da kam was vor, du, da habe ich an dich gedacht. Magst du das vielleicht auch mal anhören oder lesen und dann schau doch mal, ob du dich da wiedererkennst oder nicht. Weil dann kommt der andere nämlich auch wieder raus aus der Nummer und sagt, du, habe ich gehört? Nee, überhaupt nicht. Und ist ganz egal. Also sehr häufig reagiert jemand, der dann angesprochen wird, auch mit einer Wahnsinnsaggression und dann aber im Prinzip die Hilfe wieder aus dem Papierkorb holt. Also diese Geschichte höre ich auch viel von Patienten. Ja, dann hat mir halt jemand so einen Flyer gegeben und ich habe den vor seinen Augen zerrissen und war total wütend. Ja, als der weg war, habe ich dann die Schnipsel aus dem Papierkorb geholt und habe dann da mal angerufen. Und es braucht manchmal auch richtig lang Zeit. Und das ist tatsächlich, was du vorhin auch meintest, eben so dieses Krankheitsverständnis, das wahrhaben wollen. Und es ist ja nicht so, dass man mit psychischen Krankheiten hier gut rumkommt. Also es ist ja nach wie vor ein wahnsinniges Stigma. Was, du gehst zum Psychiater, bist du plemplem? Also es gibt ja so herabwürdigende Sätze dazu. Ich denke, das darf doch wohl nicht wahr sein.
Was würdest du denn einer Person raten, die unter einer Essstörung leidet?
Hol dir Hilfe. Vertrau dich einfach mal an. Also es wird dich niemand sofort zwangsweise in eine Klinik stecken und mästen. Das passiert nicht. Das heißt, als Therapeut hört man erstmal ganz lange zu und entwickelt mit dem Patienten gemeinsam so den Weg da wieder raus. Und deswegen, wenn man in eine Beratungsstelle geht und sich dort Hilfe holt und mal einfach nur seine Geschichte erzählt, dann ist das oftmals schon so eine Entlastung. Und um dann zu gucken, wie behandeln wir es denn jetzt? Wie finden wir für dich einen Weg?
Ist denn eine Essstörung auch heilbar?
Ja, okay. Also prognostisch ist es nicht so wahnsinnig günstig tatsächlich. Deswegen bin ich auch sehr stark in der Prävention unterwegs.
Das heißt vorbeugen.
Vorbeugen. Also in Schulklassen, wo ich ganz früh, also nicht unbedingt nur über das Essen rede, sondern über Ressourcen, dass man bitte so sich traut, so zu sein, wie man ist. Und deswegen ein Drittel sprechen wir tatsächlich von einer Heilung, also die mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Dann ein Drittel chronifiziert im Sinne von, naja, hat immer noch ein Thema ein bisschen mit dem Essen, also Selbstwert, naja, also immer so latent. Und ein Drittel verstirbt beziehungsweise ist so schwer krank, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass das nochmal gut werden kann.
Das ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl, ein Drittel. Und da sieht man aber auch einfach, wie dramatisch diese Krankheit auch ist oder wie sie sich entwickeln kann. Ja.
So ist es.
Boah.
Es gibt bestimmt auch viele, die dann irgendwie denken, sie kommen da auch ohne Therapie noch raus. Ist das auch möglich?
Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich sage nein, es geht nicht. Also, weil es so komplex ist. Und andersrum gesagt, warum muss man sich's denn so schwer machen? Eine Therapie kann ja auch was ganz Schönes sein. Also das ist ja ganz viel Selbsterkenntnis. Das ist ja nicht nur Heulen und Zähneklappern, sondern das sind ja auch ganz positive Erkenntnisse über sich. Man entdeckt ja noch viel mehr Ressourcen, die einem gespiegelt werden.
Gibt es da so Skills, die man bei einer Therapie dann auch an die Hand bekommt?
Ja.
Was sind das? Dann für Skit?
Ja, ganz unterschiedliche Sachen. Also ich arbeite sehr viel eben so mit der kognitiven Umstrukturierung, also das ist so ein ABC-Muster, um
was
zu verstehen.
Ist das? Genau.
Wie kann ich denn lernen, anders zu denken? Also wie kann ich, wenn ich so ein Muster habe, dass ich immer wirklich ins negative Gedankenkarussell komme? Also das heißt, ich habe mich mit einer Freundin verabredet und die sagt mir kurz vorher ab und dann denke ich, ach, die mag mich nicht, ich bin noch eh das Letzte, wer will denn mit mir schon ausgehen? Und was kommt raus? Ein Essanfall. So. Und sozusagen, dann wäre mal, sagen, überleg doch mal, was könnten denn jetzt jemanden, den du gut findest, was könnten der in der Situation denken und sagen, ach Mensch, der ist bestimmt was ganz Blödes passiert, Mensch, die Arme, oder es kann ja mal vorkommen, dass man doch absagt und wir treffen uns morgen, oder ach, war mir eh nicht so ganz recht, und dann fühlt man sich besser, bestimmt auch nicht glücklich, das muss gar nicht, es geht nicht um rosa Brille aufsetzen, und sagt dann eben, okay, dann rufe ich eine andere Freundin an oder mach mir einen gemütlichen Leseabend. Also das ist so dieses ABC-Modell, das ich gern mache, und da lernt man dann auch so, ja, wie du sagst, Skills, Ressourcen, also das heißt, ich nehme das auch Notfallkoffer. Was mache ich denn in so einer Situation, wenn es mir total mies geht? Und eben dann nicht essen und nicht hungern und nicht Sport machen oder was man sonst noch so alles Selbstzerstörerisches machen kann, sondern eben was tut mir gut? Das ist so eine Sache. Also gibt ansonsten auch noch so Entspannungsübungen, die wir üben.
Und das ist wahrscheinlich sehr bezogen immer auf die Person individuell.
Ja.
Weil ich meine, nicht jedem tut dasselbe dann gut.
So ist es, genau.
Und wenn dann die eine Betroffene sagt so, hey, mir hilft es voll, wenn ich mit Freunden essen gehe, dann ist es bei der anderen vielleicht gar nicht so.
So ist es, genau.
Also das findet man dann wahrscheinlich zusammen in der Therapie einfach raus, oder?
Ganz genau. Also ich beschreibe mich dann immer gerne so als Bergführer. Also der Patient sagt mir sozusagen, das ist der Berg, auf den will ich rauf. Und wenn mir jemand Untrainiertes sagt, Mount Everest, sage ich, mache ich nicht. Wollen wir mal irgendwie etwas, eine Nummer kleiner anfangen? So. Und ich bin nur derjenige, der den Weg vielleicht besser kennt und schon mal gegangen ist und weiß manchmal vielleicht eine Hütte oder eine Rast oder wie man besser gehen kann oder sehe die Kondition, sagt, wir machen heute mal Pause, hochtragen tue ich nicht. Und oben auf dem Gipfel ist dann sozusagen eigentlich dieser Therapiemoment, wo er sagt, okay, dafür hat sich jetzt wirklich diese Anstrengung gelohnt, weil jetzt siehst du mal, wie viele Gipfel es gibt. Und unten verabschiedet man sich dann auch mal wieder von seinem Therapeuten und sagt, danke, jetzt laufe ich mal weiter, alleine weiter. Und wenn ich nächsten Berg angehen möchte, ja, dann machen wir vielleicht den. Also Therapie ist ja auch kein Dauerzustand.
Was wäre da so ein Gipfel, den man dann vielleicht am Anfang erreichen könnte zusammen mit dem Therapeuten?
Ganz häufig ist es zum Beispiel mal sagen, bin ich denn glücklich in der Schule und in dem Studium, wo ich bin? Oder zu Hause ausziehen oder nicht ausziehen? Und klar, also ich meine natürlich jemanden, der sehr schwer untergewichtig ist. Ich habe früher auch eine Station geleitet, im Fachbereich Essstörungen in der Klinik. Natürlich haben wir da auch ein Ernährungskonzept, also so einen Strukturplan, den man dann gibt und wo wir dann auch Ernährungstherapie machen. Klar, das ist schon ein Baustein. Aber jetzt sozusagen, wenn man einfach die Gesprächstherapie, da geht's um die stinknormalen Sachen. Wie willst du dein Leben leben?
Die Essstörung ist so die Spitze des Eisberges und darunter brodelt eigentlich ganz, mit ganz vielen anderen Themen. Und in der Therapie lernt man dann einfach auch unter die Hälfte des Eisberges zu schauen, was ist denn da eigentlich los? Und dann fängt man an, das zu ordnen und ein geregeltes Leben hoffentlich zu führen, so dass man da rauskommt und sich auch heilen kann, ne?
Genau, weil jemand, der auch eine Therapie gemacht oder mal so schwer krank war, naja, der merkt dann schon, wie sehr muss ich auf mich aufpassen, wie viel Selbstfürsorge, wie viel laste ich mir mehr auf oder von welchen Leuten halte ich mich denn vielleicht auch besser fern. Und das ist tatsächlich so ein Selbstschutz, den man dann einfach mitbekommt. Und oftmals sind dann Patienten oder ehemalige Patienten da deutlich besser.
Es ist ja auch eine psychosomatische Krankheit. Das heißt, das zeigt sich auch in irgendeiner Art und Weise körperlich. Was sind dann so körperliche Symptome, mit denen die Betroffenen zu kämpfen haben?
Die Komplikationen, die Symptome, ja, die sind schon zum Teil erschütternd. Also gerade bei der Bulimie, Herzrhythmusstörungen aufgrund von Kaliummangel, da sozusagen der Worst Case, vor dem alle Angst haben, sozusagen der Herzsekundentod, wenn zu wenig Kalium im Körper ist durch zum Beispiel Erbrechen oder Nulldiäten, bei gleichzeitiger körperlicher Anstrengung, weil sehr viele haben so ein Bewegungs- und Sportsymptom, dass die permanent versuchen, unterwegs zu sein, und das ist rasend gefährlich. Und ja, viele leiden dann einfach auch unter Haarausfall, unter Karies, schuppiger Haut. Also das ist optisch gar nicht so schön anzuschauen. Es gibt tatsächlich einfach sehr viele körperliche Komplikationen, die auch nicht so bekannt sind, weil man die ja auch bei Models, die ja oftmals untergewichtig sind, so wunderbar kaschieren kann und mit Filtern wegbekommt. Und das sieht ja mal alles ganz wunderbar aus. Aber wenn man jemanden mit einer Essstörung aus der Nähe sieht, da ist nicht mehr viel an Glanz und Lebensfreude und körperlicher Gesundheit zu sehen.
Du als Therapeutin hast ja vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge, weil du ja selber auch so ein bisschen Erfahrung gemacht hast. Ja. Vielleicht kannst du da auch noch uns noch mal ein bisschen mit.
Genau, ich dachte schon, weil also tatsächlich, ich hatte selber eine Essstörung, und wenn ich in der Praxis arbeite, dann mache ich das meistens nicht offen, es sei denn, es ergibt sich da eine Notwendigkeit, weil es auch schon so lange her ist. Aber natürlich kann ich mich manchmal sehr, sehr reindenken und oftmals mit Patienten einfach reden, weil ich manchmal, die denken, ich kann ihre Gedanken lesen. Kann ich natürlich nicht, aber ich kann mich natürlich besonders reinfühlen, und manchmal hört man das dann tatsächlich auch.
Ja, heute haben wir für euch da draußen nur einen SOS-Lifehack, aber dafür einen umso wichtigeren. Karin, vielleicht magst du den allerwichtigsten Tipp für die Hörer da draußen einmal formulieren.
Ja, ihr ahnt es schon. Redet, holt euch Hilfe, bleibt nicht allein damit, ruft eine Beratungsstelle an. Es gibt gute Berater, gute Therapeuten, die nehmen euch an die Hand, die führen euch durch diesen dunklen Raum und finden mit euch einen Weg.
Genau, ganz konkret, das könnt ihr tun, telefonisch oder im Chat. Einfach mal die Nummer gegen Kummer wählen. Das ist die 116111.
Du kannst dich aber auch zum Beispiel an deinen Kinder- und Jugendarzt wenden oder an eine örtliche Beratungsstelle. Es gibt auch die Beratungsstelle Cinderella, wo man viele Infos zum Thema Essstörungen findet und auch Hilfe bekommt. Und von SOS Kinderdorf ganz konkret die Beratungsstelle Schneewittchen. Alle Links und Nummern findest du im Internet, aber auch bei uns in den Shownotes.
Vielen, vielen Dank, Karin, dass du heute im Podcast mit dabei warst und uns die wirklich tollen Einblicke, die spannenden, auch tragischen Einblicke, einfach mal erzählt und erklärt hast. Und ich glaube, wir können damit unglaublich viel anfangen. Ich glaube, dass das ganz, ganz vielen jungen Menschen da draußen Mut macht. Danke für deine Arbeit, die du leistest, und dass du heute hier warst, ist wirklich toll.
Danke für eure tollen Fragen.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass uns gerne einen Like da oder auch eine Bewertung. Dann hilfst du anderen Jugendlichen, uns leichter zu finden.
In der nächsten Folge, da geht's um das Thema Geld. Wenn du dir jetzt denkst, ach, Geld interessiert mich doch gar nicht, ja, dann sag ich, ja, doch, wir brauchen es alle irgendwann. Wie werde ich schuldenlos? Wie lerne ich mit Geld umzugehen? Und warum ist Geld überhaupt so wichtig?
Wir hatten auch einen ganz tollen Gast bei uns, und zwar die Marlin. Sie war 16 Jahre alt, als sie und ihre Familie alles verloren haben. Und von jetzt auf gleich musste sie ihr Leben selbst finanzieren. Also für Klassenfahrten oder den Führerschein hat sie schon während der Schule hart gejobbt. Und sie hat viele Erfahrungen gesammelt und jede Menge Learnings für uns dabei.
Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dann wieder mit dabei bist.
Genau. Und bis dahin Denk daran, du bist einzigartig, es ist dein Leben und es ist deine Chance. Egal was ist, du bist nicht allein.